Ansätze zum Umgang mit Mehrfachdiskriminierung, eine intersektionale Perspektive. So lautet der Titel des Vortrags und der Gesprächsreihe von TAKT. Am Freitag, den 7. Oktober, gab es zwei Vorträge, um genau diese Perspektiven einzunehmen. Was ist denn Diskriminierung und wie wirkt sich das auf Menschen aus? Wie wirkt sich Diskriminierung auf unser gesellschaftliches Zusammenleben aus und welche Lösungsansätze gibt es, um Diskriminierung zu überwinden? Welche Ansätze, Methoden, Ressourcen und Strukturen braucht es denn eigentlich lokal, zum Beispiel direkt hier in Tübingen, um Mehrfachdiskriminierung zu verstehen, nachvollziehbar zu machen und abzuwenden? Diese Frage sollten die Gespräche und auch die darauffolgenden Workshops auf den Grund gehen. Moderiert wurde der Vortrag von Josephine Jackson von ADIS e.V. Jessica Wagner präsentierte den ersten Vortrag. Sie arbeitet unter anderem zum Thema Mädchenarbeit, Genderpädagogik, queere Jugendarbeit, feministische Theorien, Geschlecht und Medien. Sie war und ist sowohl im Bereich der Mädchenarbeit und Mädchenpolitik auch in Projekten der queeren Jugendarbeit tätig. Pascal Virginie Rotter ist Autorin, Prozessbegleiterin, Lecture-Performerin und Somantic Coach. Pascal hat die körperorientierten Empowerment-Ansatz Empowerment in Motion für rassismuserfahrene Menschen, BEBE, Black Empowered, Black Embodiment für schwarze Menschen und Hashtag Unlearning Oppression Through the Body für alle entwickelt. Am Abend gab es sowohl einen wissenschaftlichen Vortrag von Jessica Wagner zu den Theorien hinter Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität und eine Lecture-Performance von Pascal Rotter. In der Lecture-Performance behandelt Pascal Rotter die Gefühle und Auswirkungen, die Diskriminierung auf den Körper haben kann, sowohl die Gefühle, die es auslöst, als auch wie man damit umgehen kann. Sie erklärte uns im Interview später noch, welchen Fokus sie besonders in dieser Lecture-Performance gelegt hat und was ihr bei dieser Performance besonders am Herzen lag. Jetzt hören wir die einführenden Worte von Josephine Jackson in den Abend und in das Thema.
Aktuell die Situation in Deutschland und auch Tübingen sich durch verschiedene Geschehnisse zugespitzt hat, durch den Krieg in der Ukraine, aber jetzt auch aktuell durch die Inflation und auch durch die erhöhten Gaspreise sind sehr viele Menschen in einer großen Unsicherheit und machen sich tatsächlich große Sorgen um ihre Existenz. Es gibt auch in Tübingen Menschen, die sich keine Lebensmittel leisten können und das vergessen wir manchmal, dass es da ganz starke Zusammenhänge gibt, auch mit Diskriminierungserfahrungen. Also dadurch, dass Ressourcen wie zum Beispiel Jobs und andere Zugänge verwehrt werden aufgrund von Diskriminierung, wirkt es sich eben ganz konkret auf Menschenleben aus, dass Menschen kein Geld haben, um ein angemessenes Leben zu führen. Das ist auch eine Erfahrung, die die KollegInnen aus der Antidiskriminierungsberatung machen in Tübingen. Also dass einige Menschen in die Antidiskriminierungsberatung kommen und ganz konkret Mehrfachdiskriminierung erleben. Also dass eben die lebensnotwendige Grundlage fehlt, wie zum Beispiel finanzielle Ressourcen. Und es da oft einfach eine große Not gibt, dass die auch gelöst wird und sich dann letztendlich um die Diskriminierungserfahrung selber gar nicht gelöst, nicht gekümmert werden kann, weil eben andere Belange vorrangig sind. Das ist jetzt zum Beispiel eine Alltagserfahrung, die viele Menschen in Tübingen machen und wahrscheinlich, wenn wir uns die aktuelle Situation angucken, auch vermehrt machen werden. Eine weitere Alltagserfahrung, die Menschen mit Diskriminierungserfahrungen machen, sind auch Angriffe in der Öffentlichkeit, zum Beispiel im Bus und im Zug, verbal oder auch körperlich angegriffen zu werden, und das führt bei den Betroffenen zu einer ganz großen Unsicherheit und auch zu der Frage, welche Orte in Tübingen sind für mich überhaupt noch sicher, wo kann ich sein. Deshalb wollte ich vorab auch sagen, die Sachen, die ich sage, können schmerzhaft sein und auch triggernd. Deshalb möchte ich auch eine Triggerwarnung aussprechen, weil es am heutigen Abend immer wieder auch über Gewalterfahrungen gesprochen wird und dass sie und ihr einfach auch guckt, was braucht ihr, um euch hier wohl und sicher zu fühlen, auch vielleicht so den Boden unter den Füßen zu spüren, weil wir reden hier einfach über Themen, die manche von uns einfach auch persönlich betreffen und auch persönlich sehr stark, sage ich mal, mitnehmen können. Diskriminierung hat verschiedene Formen. Die massivste Form von Diskriminierung ist die Gewalt, wie wir jetzt leider ganz traurig kürzlich mitbekommen haben, wie der Mord an Malte. Was einfach sehr schockierend ist, weil es hier einerseits um eine Diskriminierungserfahrung geht, die eben Gewalt ausgeartet ist, aber auch ein Zeichen, mit was Menschen rechnen können, wenn sie Zivilcourage zeigen. Und Diskriminierung ist aber dennoch nicht immer sichtbar. Diskriminierung kann, wie gesagt, verschiedene Formen haben und kann aber eben auch nett gemeint sein oder freundlich. Also auch das ist eine Realität, die viele Menschen auch in Tübingen erleben. Die Diskriminierungsformen, die es gibt, vielleicht werden wir am heutigen Abend auch noch vertiefter darüber sprechen können, sind strukturell, institutionell, individuell und auch gesellschaftlich diskursiv. Zum Thema Intersektionalität gibt es auch interessante Studien, vor allem eine Studie, die ich gerne hervorheben möchte. Das ist der Afrozensus. Vielleicht haben einige von Ihnen und euch auch schon davon gehört. Der Afrozensus ist eine 2020 veröffentlichte Studie, die sich mit den Lebenserfahrungen von schwarzen Menschen, afrodiasporischen Menschen in Deutschland auseinandersetzt. Und da kam eben raus, dass sehr, sehr viele, also überdurchschnittlich viele, eigentlich alle Menschen, die an dieser Befragung teilgenommen haben, Alltagsrassismus erleben in verschiedenen Formen, aber dass vor allem schwarze Menschen, queere schwarze Menschen, die einkommensarm leben, behinderte schwarze Menschen, also nochmal eine massivere Erfahrung mit Diskriminierung machen, also nochmal mehr konfrontiert werden mit diesen Problemen. Was uns eigentlich auch nochmal zeigen sollte, wie wichtig es ist, sich auch mit dem Thema der Intersektionalität und intersektionaler Realität in verschiedenen Communities auseinanderzusetzen und hier auch zu gucken, welche Lösungsansätze gibt es eigentlich für uns als einzelne Personen, um dieses Thema anzugehen.
Mehrfachdiskriminierung und die damit zusammenhängenden Machtverhältnisse sind ein Bereich, der durchzogen ist von Verletzungen, Machtasymmetrien und zum Teil unlösbaren Spannungsfeldern.
Nun folgen ein paar Ausschnitte aus dem Vortrag von Jessica Wagner zur Intersektionalität und der Sichtbarkeit von Diskriminierung.
Die Geschlechterforscherin Maisha Aruma führt an, dass gesellschaftliches Engagement oftmals nur den privilegiertesten Teil einer gesellschaftlich marginalisierten Gruppe im Blick hat. So sind zum Beispiel im queeren Aktivismus oftmals nur die Lebenswelten von weißen queeren Menschen sichtbar. Josephine hat vorhin den Afrozensus schon angesprochen als Beispiel. Ich habe lange Jahre bei der türkischen Gemeinde mitgearbeitet. Die machen seit vielen Jahren Projekte. Jetzt ist schon das dritte, wenn ich es richtig weiß, rund um das Thema queere Personen mit Migrationserfahrung oder mit Fluchterfahrung etc. Da haben wir zum Teil viele Interviews auch geführt mit Personen, auf die diese Sachen zutreffen. Und die haben sehr oft uns gesagt, wir fühlen uns nirgends zugehörig. Also für uns gibt es irgendwie keinen Ort, wo wir zugehörig sein können, wo wir sein können. Und das war wirklich so ein übereinstimmender Tenor, der uns da entgegengebracht wurde. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein gutes Beispiel eben für Intersektionalität in der Praxis. Der Miteinbezug vieler Lebenswelten muss also elementarer Bestandteil von gesellschaftlichem Engagement sein, um Mehrfachdiskriminierung sichtbar und bearbeitbar zu machen. Für diesen konkreten Übertrag in die Praxis benennt die Geschlechterforscherin Maisha Aruma folgende Punkte. Ich werde sie jetzt hier wörtlich zitieren. Genau. Maisha Aruma schreibt, Konzeptionen müssen erstens besonders vulnerabilisierte Personenkreise explizit benennen. Das heißt, explizit darauf hinweisen, welche Personengruppen machen welche Diskriminierungserfahrungen in unserer Gesellschaft. Sie müssen zweitens die Verhinderungsbedingungen, diejenigen Barrieren erforschen und benennen, die zur Mehrfachmarginalisierung und Exklusion geführt haben. Also das heißt quasi nicht nur zu gucken, was kann man irgendwie zukünftig für Projekte machen etc., sondern vor allem erstmal zu gucken, was hat überhaupt dazu geführt, was sind Strukturen, die vielleicht auch gar keinen Bestand mehr haben dürfen. Und sie müssen drittens die exklusive Normalität, die aus der Institutionalisierung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit entstanden ist, hinterfragen und entnormalisieren, um Platz zu schaffen für Diversität, Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Und hier finde ich gerade diesen Punkt der Entnormalisierung so wichtig, weil sie damit, finde ich, auch zeigt, dass es eben sehr viel mehr Arbeit bedeutet, intersektionale Konzepte umzusetzen, als quasi nur verschiedene kleine Projekte zu machen, sondern es geht eigentlich um einen größeren Umwälzungsprozess. Um diesem komplexen Antidiskriminierungsgefüge begegnen zu können, drei Strategien ineinandergreifen müssen. Das sind drei Strategien, die benennen Sie vor allem auch aus dem Bereich der Gleichstellungsarbeit. Ich finde sie aber hier auch sehr passend. Und zwar sagt sie, zum einen muss man eine Strategie der Gleichheit fahren, das heißt eben zum Beispiel was ganz Banales wie gleiche Rechte für alle etc., was man zum Beispiel im Antidiskriminierungsgesetz sieht. Zum anderen sagt sie, man muss einen Ansatz der Differenz, eine Strategie der Differenz verfolgen. Das heißt, man muss ganz klar benennen, es gibt bestimmte Gruppen, zum Beispiel queere Menschen mit Behinderung, die machen die und die Erfahrung, für die müssen wir diesen und jenen Empowerment-Raum machen. Und als dritte Strategie, die Strategie der Dekonstruktion, also quasi deutlich zu machen, viele Kategorien, aufgrund denen Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, sind gesellschaftlich konstruiert sozusagen, sind Machtverhältnisse dekonstruiert worden, um diese aufzudecken.
Im Anschluss habe ich noch mit den beiden PerformerInnen gesprochen. Hier zuerst Pascal Rotter.
Dann, dann könntest du einfach was zu deiner Performance sagen. Wie ist die entstanden und was war so die Idee dahinter?
In der Lecture-Performance ging es ja um Gefühle, die durch Diskriminierung ausgelöst werden können. Wut, Trauer, also eher so die unangenehmen Gefühle. Und das eine ist ja, über die Gefühle zu sprechen. Und das andere ist, die auch zu verkörpern, also wirklich körperlich zu spüren. Das heißt, ich versuche in Lecture-Performances immer so ein bisschen darüber hinwegzugehen, über dieses festgelegte Setting, von da spricht eine Person und die hat das ganze Wissen und alle anderen hören zu. Sondern es geht für mich eigentlich eher darum, dass wir alle wahrnehmen, dass wir Körper sind, dass wir mit unseren ganzen Gefühlen im Raum sind, mit unserer Aufmerksamkeit. Und um das zu ermöglichen, habe ich eine Tonspur produziert, wo ich ausgehend von Gefühlen wie Wut und Trauer beschrieben habe, was ich wahrnehme. Ja, ganz simpel erstmal. Und diese Tonspur war die Grundlage für mich selbst, als auch für das Publikum, für die Zuhörer, für die, die im Raum waren, ja, reinzuspüren, wie geht es ihnen eigentlich gerade jetzt, wie geht es ihnen mit dem, was sie hören, wie geht es ihnen mit dem, was sie sehen. Und was sie gesehen haben, war mich als Lecture-Performerin, als schwarze Person, die weiblich gelesen wird, die verschiedene Verkörperungsübungen angeboten hat, aber sich auch hat berühren lassen von dem Text und dem, was da drin erzählt wurde. Da wurde über rassistische Gewalt in Deutschland seit Jahrzehnten und Jahrhunderten erzählt. Da wurde über Alltagssituationen erzählt, in denen Diskriminierung und Macht irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das hat natürlich mich als performende Person auch berührt. Das macht ja was mit mir. Ich habe zum Beispiel heute gemerkt, ich habe den Text schon, das Audio schon mehrmals gehört und heute wurde ich an einer Stelle richtig wütend. Das heißt, ich improvisiere auch. Es ist kein durchchoreografierter Ablauf, sondern es geht darum, mit der Atmung, mit der Achtsamkeit für den Körper wieder in den Moment zurückzukommen und wirklich mitzukriegen, was passiert. Weil ich denke, das ist unsere Chance, auch mitzukriegen, wenn Diskriminierung passiert. Weil oft haben wir ja so ein Gefühl, okay, hier stimmt was nicht, ne? Hier ist irgendwas schräg oder wie kann ich da jetzt intervenieren oder kann ich was sagen? Oder das ist ja für alle Menschen, die in der Situation sind, spürbar. Und wenn wir wirklich im Moment sind, dann können wir viel eher wahrnehmen, was braucht es vielleicht gerade. Ja? Vielleicht kann ich was sagen, vielleicht kann ich die Person, die gerade diskriminiert wird, in Schutz nehmen. Vielleicht kann ich sagen, nee, ich bin damit nicht einverstanden, dass das und das gesagt wird oder dass das und das passiert. Das ist alles viel einfacher, wenn ich präsent bin.
Und wie wichtig schätzt du so Veranstaltungen wie heute ein? Dafür, dass man eben auf sowas aufmerksam wird und dass man das vielleicht auch Leuten vermittelt, die das sonst gar nicht so mitbekommen?
Also die Konferenz heute war auf jeden Fall insofern bemerkenswert, als dass wir eben beides hatten. Wir hatten einmal so einen wirklich sehr fachlich fundierten Input mit unglaublich viel Informationen und wir hatten eine Lecture-Performance, die auch nochmal den Körper mit dazu geholt hat, jenseits von Intellekt. Und ich finde, das ist eine sehr mutige und sehr gute Entscheidung von Takt, wahrzunehmen, dass Diskriminierung nicht im luftleeren Raum passiert. Ja? Und dass wir uns wirklich berühren lassen müssen davon. Oder dass wir wieder zurückkehren müssen zur Empfindsamkeit tatsächlich.
Und dann habe ich auch noch kurz mit Jessica Wagner gesprochen über ihren Vortrag und was man hier in Tübingen direkt machen kann als Einzelperson.
Hast du irgendwelche Tipps oder zentrale Handlungsvorschläge, die man jetzt konkret als Einzelperson in der Stadt Tübingen umsetzen könnte?
Ja, also man kann sich auf jeden Fall informieren, was gibt es schon. Es gibt ja sehr viel. Man kann sich an ADES wenden und irgendwie nachfragen, wo gibt es Möglichkeiten, wo kann ich mich engagieren, was gibt es für Gruppen, die ich vielleicht unterstützen kann, sei es mit Räumen, sei es mit Material, sei es mit finanziellen Ressourcen etc. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt auf jeden Fall.